Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder bei euch hier in der Grami sein darf. Als ich wenige Wochen alt war, da bin ich zum ersten Mal umgezogen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Mein Vater arbeitete als Pastor, als Prediger in Baden-Württemberg in Deutschland. Und so war es Teil meines Lebens, dass wir immer mal wieder den Wohnort gewechselt haben. Als ich dann die erste Schulklasse abgeschlossen hatte, hat mein Vater wieder eine neue Aufgabe bekommen und wir haben wieder den Wohnort gewechselt. An den Umzug kann ich mich noch erinnern. Wieder einige Jahre später, ich bin gerade in die 8. Schulstufe gekommen, stand der nächste Umzug an. Wir sind immer im Großraum Stuttgart umhergezogen in verschiedene Ortschaften und meistens waren auch Schulwechsel damit verbunden. Später habe ich mich dann entschieden, in Bogenhofen Theologie zu studieren und bin nach Österreich gezogen, um dann vor ungefähr 7 Jahren hier in die Schweiz herzuziehen. Aber auch hier in der Schweiz bin ich schon einige Male umgezogen. Als erstes kam ich ins Berner Oberland, habe dort im Simmental gewohnt, habe dann mit Chili Kufrö im Berner Oberland die Gemeinden betreuen dürfen. Wir haben dann geheiratet, wir sind nach Münzingen gezogen, auch noch im Raum Bern. Und jetzt vor 2 Wochen stand der letzte Umzug an und wir sind jetzt hier in den Raum Zürich gezogen. Wir wohnen jetzt in Regensdorf, weil auch bei mir jetzt wieder eine neue Aufgabe angestanden ist, beziehungsweise die Aufgabe in der Vereinigung jetzt zu 100% ausgeführt wird und ich die Aufgabe im Verlag abgeben konnte. Umzüge waren für mich eigentlich immer was Spannendes. Für mich waren Umzüge meistens nie etwas Furchtbares. Ich habe mich immer schon wieder darauf gefreut, was wohl als nächstes kommen wird, was die neue Umgebung mit sich bringen wird. So geht es mir auch jetzt. Ich bin gespannt, was hier so der Raum Zürich mit sich bringt. Aber ein großer Vorteil, den ich immer erlebt habe, ist, dass egal wo ich hingekommen bin, ich recht freundlich aufgenommen wurde. Ich weiß noch, als ich in die Schweiz gezogen bin, da wurde mir relativ schnell, ich war dort für die Gemeinde Thun auch mitverantwortlich, angeboten, eine Stadtführung durch Thun. Das war spannend, durch die Stadt hindurchzuziehen und mir wurde einiges gezeigt, das Schloss und einige weitere Gegenden. Und diese Führung, sie war so genial, dass ich 4 Jahre später die Reiseführerin geheiratet habe. So richtig fremd habe ich mich eigentlich nie gefühlt. Wenn wir aber die Bibel aufschlagen, dann finden wir in der Bibel einige Geschichten von Menschen, die sich durchaus fremd gefühlt haben. Und ich möchte heute gerne mit euch eine Geschichte anschauen, die wir im ersten Buch Mose finden, dort im Kapitel 16, von einer Person, die sich fremd gefühlt hat. Ihren richtigen Namen, den kennen wir wahrscheinlich gar nicht. Diese Person hat schon einen Namen. In der Bibel wird sie Hagar genannt. Aber Hagar bedeutet übersetzt die Fremde. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Mutter oder der Vater, als sie zum ersten Mal diese Tochter in den Händen gehalten haben, sich dieses Kind anschauen und sagen, das ist die Fremde. Ich kann mir viel mehr vorstellen, dass sie diesen Namen später bekommen hat. Vielleicht zu der Zeit, als sie vermutlich vom Pharao als Geschenk an Sarai und Abraham übergeben wurde. Wir wissen nicht viel über Hagar. Wir wissen eigentlich nur, dass sie eine ägyptische Magd war. Und wir können aus der Geschichte, aus den Kapiteln vorher, die Vermutung ableiten, wenn wir in 1. Mose 12 lesen, dass der Pharao ein Auge auf die Sarai geworfen hat und diese ganze Geschichte, wo Abraham seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat, da lesen wir in diesem Zusammenhang, dass der Pharao der Sarai viele Mägde und Knechte geschenkt hat. Gut davon auszugehen, dass Hagar eine dieser Mägde war. Ich möchte euch einladen, dass wir uns einen kurzen Ausschnitt aus dem Leben dieser Hagar gemeinsam anschauen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 1 bis 6, da erhalten wir einen kurzen Einblick in diese Biografie von Hagar. Es sind nur wenige Verse und doch habe ich den Eindruck, dass diese wenigen Verse sehr, sehr viel Leid und Elend widerspiegeln, dass Hagar in dieser Zeit wohl erlebt haben muss. 1. Mose 16, Vers 1 bis 6. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Namen war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben und nun, dass sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abram sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr was Gutes in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Es ist der kurze Ausschnitt einer Biografie, einer Lebensgeschichte einer Frau, die aus meiner Sicht von mehr Elend und Leid kaum zu übertreffen ist. Es ist die Lebensgeschichte einer Frau, die scheinbar nie oder fast nie die Möglichkeit hatte, selbst Entscheidungen darüber zu treffen, was sie möchte oder was sie nicht möchte. Wenn wir davon ausgehen, dass sie ein Geschenk des ägyptischen Königs, des Pharaos war, an Sarai und Abram, dann wird sie niemand gefragt haben, ob sie bereit ist, Teil des Haushalts von Abram und Sarai zu werden. Sie war ein Geschenk. Sie wurde mitgegeben und vielleicht hat sie in diesem Zusammenhang auch den Namen bekommen, Hagar. Die Fremde, die dazugekommen ist. Was wir aber sicher wissen ist, dass als es bei Abram und Sarai nicht so ganz geklappt hat, einen Nachkommen in die Welt zu setzen, dass Sarai Abram die Hagar zur Frau angeboten hat. Und wieder lesen wir kein Wort davon, dass Hagar in irgendeiner Form gefragt wurde, ob sie einverstanden ist, ob sie bereit wäre, diese Rolle zu übernehmen. Das, was Sarah hier von Hagar erwartet, würden wir heute als moderne Form der Leihmutterschaft bezeichnen. Hagar sollte den gemeinsamen Sohn von Abram und Sarai austragen. Das Kind, das Hagar bekommen sollte, sollte nicht der Sohn Hagars sein, sondern die Hoffnung von Sarai war, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Vielleicht ist es möglich, dass das Kind, das Hagar auf die Welt bringt, nachher mein Kind sein wird. Was für uns wahrscheinlich, oder ich hoffe für die meisten von uns, sehr, sehr unvorstellbar klingt, war zur damaligen Zeit gar nicht so selten. Wir haben außerbiblische Quellen aus der Zeit ungefähr, in der Abraham auch gelebt hat, die durchaus bestätigen, dass es solche Leihmutterschaften, dass Frauen ihre Mägde ihrem Mann zur Frau gegeben haben, durchaus immer wieder vorgekommen ist. Besonders in wohlhabenden Familien, wenn es keinen männlichen Nachkommen gegeben hat. Wenn wir nur ein bisschen weiterdenken, einige Kapitel später, und wir die ganze Geschichte rund um Jakob sehen, dann sehen wir auch dort, wie dort Mägde vorgeschoben werden, um Nachkommen von diesen Mägden zu bekommen, die nachher aber auch wieder als eigene Kinder zählen sollen. Bei diesen außerbiblischen Quellen, die wir finden, sehen wir, dass es, oder ja, gewinnen wir den Verdacht, dass es wohl Sarai fast in der Pflicht gestanden ist, Abram ihre Magd anzubieten, weil es ihr nicht möglich war, einen männlichen Nachkommen einem Abram zu schenken. Es war wohl gesellschaftlich fast gefordert, dass Sarai diesen Schritt geht. Und vielleicht hat sie sogar gehofft, dass durch dieses Angebot herauskommen würde, dass der Grund, dass sie bislang ihrem Mann keinen Sohn geschenkt hat, vielleicht gar nicht bei ihr das Problem liegt. Vielleicht würde sich herausstellen, dass auch Hagar keinen Sohn bekommt. Aber wie wir dann lesen in Vers 4, und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Hagar wurde schwanger. Sie hat dieses Kind bekommen, das Abraham und Sarai sich so lange erhofft haben. Und endlich scheint Hagar Achtung und Bewunderung zu ernten. Und Sarai wird gering in ihren Augen. Und Sarai, sie geht zu Abraham und sagt, Abraham, ich habe dir meine Magd praktisch anbieten müssen. Ich habe sie dir in den Schoß gegeben. Und jetzt, dass sie sieht, dass sie Nachkommen bekommt, werde ich gering in ihren Augen. Richte du zwischen uns beiden. Entscheide du dich für eine. Und Abrahams Reaktion ist, ist das nicht deine Magd? Kannst nicht du frei entscheiden, was du mit Hagar machen möchtest? Diese außerbiblischen Quellen, die ich erwähnt habe, sie zeigen auf, dass wenn eine Frau ihrem Mann die Magd angeboten hat, um durch sie ein Kind zu bekommen, dass damit automatisch auch die Pflicht auf den Mann übergeht, für diese Frau auch weiterhin zu sorgen. Auch dann, wenn diese Magd irgendwann nicht mehr Magd sein sollte. Gemäß diesen Quellen war es einem Mann verboten, seine Magd, die zwischenzeitlich zur Mutter des eigenen Kindes geworden ist, sie auch dann, wenn sie frei ist, zu vertreiben. Abraham hätte niemals Hagar vertreiben dürfen. Also in diesem Moment, wenn er der Sarai vorschlägt, Sarai, es ist deine Magd, mach mit ihr, was du möchtest, zieht sich Abraham eigentlich feige aus der Verantwortung. Siehe, deine Magd, sie ist in deinen Händen. Und was macht Sarai? Sie demütigt Hagar so lang, bis Hagar es irgendwann nicht mehr aushält, länger in diesem Haushalt, in dieser Umgebung von Abraham und Sarai zu leben. Sie demütigt sie so lange, bis Hagar irgendwann entscheidet, die Flucht zu ergreifen, um weg von diesem Haushalt zu kommen. Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Dieser Text ist so ein Wendepunkt in dieser Geschichte von Hagar. In diesem Text stecken sehr, sehr viele Informationen, die uns helfen sollen, diese ganze Geschichte, die hier gerade passiert ist, einordnen zu können. Zum ersten Mal wird hier dieser Engel des Herrn erwähnt. Der Engel des Herrn wird im Alten Testament noch weise 58 Mal erwähnt. Allein im ersten Buch Mose 16 Mal. Und es drängt sich der Verdacht auf, wenn wir weitere Stellen von dem Engel des Herrn miteinander vergleichen, dass dieser Engel des Herrn kein normaler Engel gewesen sein kann. Also allein später, wenn wir in Vers 15, Vers 13 dann lesen, dann wird relativ deutlich, dass auch Hagar diesen Engel des Herrn als Jahwe identifizieren wird, als Gott. An anderen Stellen im Alten Testament wird dieser Engel des Herrn angebetet, ohne sich zu wehren. Er wird als Erlöser, als Retter oder auch als Fürsprecher bezeichnet. Also hier tritt zum ersten Mal dieser Engel des Herrn auf und er findet die Hagar an einer Wasserquelle. Wo ist Abraham in dieser Geschichte? Hätte nicht eigentlich Abraham losziehen müssen, um nach der Hagar zu suchen? Hätte nicht er irgendwann dieser zukünftigen Mutter seines Sohnes hinterhereilen müssen, sie vielleicht von dieser Idee abbringen sollen, den Haushalt zu verlassen? Von Abraham ist hier kein Wort. Stattdessen, anstelle von Abraham, tritt hier dieser Engel des Herrn auf. Und dieser Engel des Herrn, er findet Hagar an dieser Wasserquelle. Wenn er Hagar findet, dann können wir fast daraus implizieren, dass dieser Engel des Herrn gesucht hat. Also das, was Abraham nicht gemacht hat, macht dieser Engel des Herrn. Das ist für mich schon eine ganz spannende Beobachtung an dieser Stelle. Dort, wo Menschen versagen, dort, wo Menschen ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, wo ein Mensch einen anderen Mensch im Stich lässt, da springt Gott ein. Und dieser Engel des Herrn erfindet Hagar an der Wasserquelle. Aber nicht an irgendeiner Wasserquelle, sondern wir haben hier noch eine Ortsangabe. Es ist die Wasserquelle auf dem Weg nach Schur. Nun, es gibt verschiedene Gegenden im heutigen Palästina, im heutigen Israel, die als Schur bezeichnet werden. Eines eher nördlich, aber eines auch relativ südlich, angrenzend an das Land Ägypten. Wir können nur vermuten, wir wissen es nicht sicher, zu welchem Schur sie gegangen ist. Aber vor dem Hintergrund, dass sie als ägyptische Magd aus diesem Haushalt geflohen ist, lässt sich erahnen, dass sie bis an die ägyptische Grenze geflohen ist. Wohin sollte sie sonst gehen? Wenn überhaupt irgendjemand für sie sorgen würde, dann vielleicht irgendwelche Freunde, Bekannte, Familienangehörigen aus Ägypten. Also offensichtlich ist es der Hagar gelungen, bis an die Landesgrenze zu kommen, bis an die Landesgrenze zu Ägypten, bevor überhaupt irgendjemand auftritt, der nach ihr sucht. Und dieser Engel des Herrn, er tritt an die Hagar heran, Vers 8. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Diese Stelle erinnert mich an zwei Begebenheiten, die wir im Alten Testament vor 1. Mose 16 schon haben. Auch dort haben wir zwei Begebenheiten, wonach Menschen gesucht wird. Die erste Begebenheit findet noch im Garten Eden statt. Adam und Eva haben von dieser verbotenen Frucht gegessen und Gott macht sich auf die Suche nach Adam. Und das Erste, was er den Adam fragt, ist: Adam, wo bist du? Wenige Kapitel später haben wir wieder eine ähnliche Situation. Dieses Mal ist einer der Söhne von Adam auf der Flucht. Kain. Gerade eben hat er seinen Bruder erschlagen. Gott sucht ihn, Gott begegnet ihm und er fragt ihn: Kain, wo ist dein Bruder Abel? Es scheint so eine Art Muster zu sein, dass dort, wo Gott sich auf die Suche macht nach einem Menschen, dass er als Erstes mal Fragen stellt. Bei Adam, bei Kain, aber auch hier bei Hagar. Und die erste Frage, die dieser Engel des Herrn, der Hagar, stellt, ist die Frage: Hagar, woher kommst du? Und er schließt gleich die zweite Frage an und sagt: und wohin gehst du? Im zweiten Teil von Vers 8, da gibt Hagar eine Antwort auf die Frage. Und es ist das erste Mal, dass wir von Hagar mitbekommen, dass sie mal was sagt. Bislang ist sie einfach nur herumgeschoben worden. Bislang haben andere über sie geredet. Jetzt ist das erste Mal, dass Hagar selbst etwas sagt. Und Hagar sagt im zweiten Teil von Vers 8, und sie sagte: vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Naja gut, damit ist die erste Frage beantwortet. Woher kommst du? Naja, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin, vor Sarai. Die zweite Frage, die der Engel des Herrn gestellt hat, wohin gehst du, beantwortet Hagar nicht. Der Engel des Herrn bohrt auch nicht groß weiter. Aber es ist schon auffallend, dass hier eine Frage gestellt wird, die scheinbar einfach unbeantwortet bleibt. Was werden Gründe gewesen sein, dass Hagar diese Frage, wohin gehst du, nicht beantwortet? Hagar musste eine Entscheidung treffen. Als sie noch in der Umgebung von Abraham gelebt hat, im Haushalt von Abraham und Sarai, da bin ich davon überzeugt, denn der weitere Verlauf der Geschichte zeigt uns das, dass Hagar diesen Gott Abrahams und Sarais kennengelernt haben muss. Und nicht nur kennengelernt, ich habe den Eindruck, dass Hagar sich in diesem Haushalt von Abraham und Sarai zu einer gläubigen Frau entwickelt hat. Aber dieses Leid, dieses Elend, das sie dort vor Ort erlebt hat, hat sie vor die Entscheidung gestellt, ob sie lieber länger in diesem Haushalt bleiben möchte, in dem Jahwe angebetet wird, sie aber gleichzeitig misshandelt wird, in dem andere über sie entscheiden, in dem andere praktisch ihr die Möglichkeit geben, selbst irgendwelche Entscheidungen treffen zu dürfen, oder ob sie aus diesem Elend, aus diesem Leid entflieht, zurück nach Ägypten, in eine Umgebung, wo andere Götter angebetet werden, wo Jahwe nicht bekannt ist als Gott. Ich möchte nicht in diese Situation von Hagar stecken. Und natürlich ist es leicht, jetzt über die Entscheidung, die Hagar getroffen hat, zu urteilen. Wäre es nicht besser gewesen, bei Abraham und Sarai zu bleiben und den richtigen Gott anzubeten? Aber wir lesen hier, dass Hagar zum ersten Mal in ihrem Leben eine eigene Entscheidung getroffen hat, indem sie entschieden hat, nicht länger dort zu bleiben. Und Hagar flieht. Und der Engel des Herrn, Vers 9, da sprach der Engel des Herrn zu ihr: kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Eine brutale Aussage. Da hat die Hagar es geschafft, diesem Missbrauch zu entkommen, dieser Unterdrückung, eine eigene Entscheidung zu treffen, um diesem Elend, diesem Leid zu entgehen. Der Engel des Herrn begegnet ihr und er sagt ihr: Hagar, geh zurück. Geh zurück in das Haus von Sarai und demütige dich unter ihre Hände. Die Formulierung, die hier vorkommt, ist eine sehr, sehr ähnliche Formulierung wie die Formulierung, die wir in Vers 6 finden. Das haben wir bereits gelesen. Als Sarai sich bei Abraham beschwert hat über die Hagar, da hat Abraham der Sarai gesagt, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Und was macht die Sarai? Sie demütigt die Hagar. Und was sagt der Engel des Herrn? Gehe zurück und demütige dich unter ihre Hände. Brutal. Und für mich stellt sich an dieser Stelle die Frage, warum fordert Gott von Hagar zurückzugehen und sich all diesem Leid und Elend erneut auszusetzen? Warum unterstützt der Engel des Herrn die Hagar nicht? Oder gibt er irgendwie das Versprechen oder die Zusage, ich werde bei dir sein, ich verstehe dich, ich kann dich verstehen, dass du es einfach nicht mehr aushältst. Aber egal, wo du hingehst, ich werde bei dir sein. Dem Jakob hat er das später gesagt. Warum die Aufforderung an Hagar, geh zurück? Naja, er fährt weiter fort. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Auch Hagar hat sich der Sarai gegenüber versündigt. Wenn wir in Vers 4 gelesen haben, nachdem Hagar schwanger geworden war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Hagar wurde überheblich. Wer kann ihr das verübeln, würden wir vielleicht sagen. Aber aus Gottes Perspektive wird Leid nicht gegen Leid aufgewogen. Aus Gottes Perspektive wird Sünde nicht mit Sünde begründet. Gott geht nicht hin und sagt, Hagar, diese Schuld, diese Sünde, die rechne ich dir nicht an, denn im Vergleich zu dem, was Sarai dir angetan hat, ist es ja nur eine Kleinigkeit gewesen. Nein, aus Sicht von Gott bleibt Sünde Sünde. Und Gott fordert Hagar auf, geh wieder zurück und bring diese Schuld in Ordnung, die du getan hast. Da wird nicht gerechtfertigt, was Sarai getan hat. Da wird nicht gut geheißen oder klein geredet, was Sarai getan hat. Aber Gott nimmt Hagar in die Verantwortung und sagt, Hagar, geh zurück, demütige dich unter die Hände von Sarai, bring diesen Fehler wieder in Ordnung, aber ich gebe dir noch ein Versprechen mit auf den Weg. Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Diese Verheißung hat bislang nur Abraham bekommen. Abraham hat von Gott mehrfach das Versprechen bekommen, dass Gott seine Nachkommenschaft segnen wird und sie werden sein wie das Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel und es wird eine unzählige Menge sein. Und jetzt bietet dieser Engel des Herrn der Hagar an, Hagar, auch du kannst Teil dieser Verheißung werden. Auch du kannst eingezogen werden in diese Verheißung, die ich dem Abraham geschenkt habe, dass seine Nachkommen unzählig werden. Aber dafür musst du zurückgehen. Aber der Engel des Herrn spricht weiter, Vers 11. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Es gibt nicht viele Personen in der Bibel, die einen Namen von Gott bekommen haben. Wahrscheinlich fallen uns einige Beispiele ein. Aus Abraham wird später Abraham. Aus Sarai wird später Sarah. Jakob wird zu Israel. Und wir haben so einige Beispiele bis hin zu Jesus, der ebenfalls den wo praktisch der Auftrag gegeben wurde, dieses Kind Jesus zu nennen. Johannes. Petrus, der eigentlich Simon hieß. Bei Paulus und Saulus wissen wir nicht so genau, wann der Name sich geändert hat. Ob das auf göttlichen Befehl war oder warum auch immer. Aber wie auch immer, die Anzahl der Personen, die einen Namen von Gott bekommen, ist eigentlich recht beschränkt. Ismael ist einer von ihnen. Warum gibt Gott dem Ismael einen Namen? Wir haben noch keine Kinder. Aber wenn wir mal Kinder haben werden, dann wird es unser größtes Vorrecht sein, diesem Kind einen Namen zu geben. Da werden wir nicht bei den Nachbarn nachfragen. Da werden wir nicht in der Gemeinde eine Umfrage machen. Das ist das Recht, das Eltern haben, ihrem Kind einen Namen zu geben. Aber indem sie dem Kind den Namen geben, drücken sie aus, dass dieses Kind zu ihnen gehört. und dass sie Verantwortung für dieses Kind übernehmen, dass es ihr Kind ist. Wenn ein Kind ein Haustier bekommt und dieses Kind dem Tier einen Namen gibt, dann drückt auch dieses Kind damit aus, das Tier gehört mir, deswegen darf ich diesem Tier einen Namen geben. Wenn Gott im Garten Eden dem Adam ein Tier nach dem anderen vorführt, so stelle ich es mir vor, und er sagt, gib diesen Tieren einen Namen, dann ist es eine Erweiterung von dem Auftrag, Adam, dein Job, deine Aufgabe ist es, um die Schöpfung Sorge zu tragen. Ich vertraue sie dir an. Wenn Gott also hier zu Hagar herantritt und sagt, Hagar, gib deinem Sohn den Namen Ismael, dann drückt Gott damit aus, dass er bereit ist, die Rolle zu übernehmen, die Abraham vernachlässigt hat zu übernehmen. Gott sagt, dein Sohn wird mein Sohn sein. Ich werde deinem Sohn den Namen geben, was eigentlich Abraham hätte machen sollen. Aber ich verspreche dir damit, dass ich für deinen Sohn sorgen werde. Dein Sohn wird nicht vaterlos aufwachsen. Ich werde die Verantwortung übernehmen. Und Gott sagt, gib diesem Sohn den Namen Ismael, denn ich habe dein Elend gehört. Und Ismael bedeutet, Gott hört. Gott ist ein Gott, der hört. Ich finde es aber spannend, und jetzt kommt noch eine Verheißung noch zwischen reingeschoben, eine Verheißung, die ich mir jetzt für meine Kinder mal nicht wünschen werde. Vers 12, und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also der Ismael, das wird einer sein, der wird sich durchsetzen können. Aber jetzt kommt Hagar, Vers 13. Da nannte sie den Namen des Herrn, den Namen Jahwes, der zu ihr geredet hatte. Also hier wird offensichtlich, Hagar identifiziert diesen Engel des Herrn als Jahwe. Da nannte sie den Namen dessen, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Eine spannende Stelle. Es gibt keine weitere Person in der Bibel, die sich erdreistet hat, Gott einen Namen zu geben. Gott selbst hat sich mit verschiedenen Namen vorgestellt. Und Gott selbst hat Namen vergeben. Aber keine andere Person in der Bibel, weder vor ihr noch nach ihr, hat für sich beansprucht, Gott einen Namen zu geben. Und diesen Namen, den sie Gott gibt, der scheint auf den ersten Blick sogar noch eine Korrektur zu sein von dem Namen Ismael. Gott sagt, nenn deinen Sohn Ismael, denn ich habe auf dein Elend gehört. Und was sagt Hagar? Lieber Gott, du bist nicht ein Gott, der mein Elend gehört hat. Und sie nennt ihn, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich wahrnimmt. Du bist ein Gott, der mich als Person sieht. Vielleicht zum ersten Mal, dass Hagar erlebt hat, dass dort jemand ist, der Interesse an ihr hat. Dass dort jemand ist, der sie ernst nimmt. Dass dort jemand ist, der bereit ist, sich für sie einzusetzen. Und Hagar sagt, ich möchte dir einen Namen geben. Du bist der Gott, der mich sieht. Und sie sagt weiter, denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Und wieder kommen die Erinnerungen. Da gibt es diesen großen Propheten, Mose. Was hat Mose nicht alles mit Gott erlebt? Ja, Mose war sogar bereit zu sterben, damit das Volk am Leben bleibt. 40 Jahre lang ist er mit diesem Volk und unter der Leitung von Gott durch die Wüste hindurchgezogen. Und irgendwann ist dieser Wunsch in Mose aufgekommen. Er sagt, lieber Gott, seit Jahren telefonieren wir miteinander. Gibt es nicht mal die Möglichkeit, dass ich dich auch mal sehen darf? Dass ich mal sehen darf, mit wem ich seit Jahren im Kontakt stehe? Es wäre mir so ein Bedürfnis, dich mit eigenen Augen sehen zu können. Und was antwortet Gott? Mose, das ist nicht möglich. Du kannst mich nicht sehen. Du würdest vergehen, wenn du mich sehen würdest. Aber es gibt eine Möglichkeit. Du kannst mir hinterher schauen. Und Gott sieht an Mose vorüber und Mose hat die Möglichkeit, Gott hinterherzuschauen. Und viele, viele Jahre später, eine ähnliche Situation wie die Situation, in der sich Hagar befindet. Wieder ist ein Mann dieses Mal auf der Flucht. Auch er ist in die Wüste geflohen. Auch er hat den Wunsch gehabt, lieber zu sterben, als länger dort zu sein, wo er bis zu eben noch gewesen ist. Elia. der große Prophet Elia. Und auch er bekommt die Möglichkeit, Gott hinterherzuschauen. Drei Personen. Der große Prophet Mose, der große Prophet Elia und die ägyptische Magd. Das sind die Personen, von denen wir aus der Bibel wissen, dass sie die Möglichkeit hatten, Gott hinterherzuschauen. Und Hagar war die Erste. Und Hagar, sie gibt diesem Brunnen, an dem ihr der Engel des Herrn gegeben ist, einen Namen. Vers 14. Darum nennt man den Brunnen Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Die Hagar, sie gibt diesem Brunnen einen Namen. Und den Namen, den sie diesem Brunnen gibt, der heißt übersetzt, der Brunnen des lebendigen Gottes, der mich gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ich an Hagars Stelle diesem Brunnen vielleicht einen anderen Namen gegeben hätte. Vielleicht hätte ich diesem Brunnen den Namen gegeben, Brunnen des lebendigen Gottes, den ich gesehen habe. Hagar gehört zu diesem kleinen Kreis von Menschen, die die Möglichkeit hatten, Gott zu sehen oder zumindest hinterherzusehen. Wäre das nicht Grund gewesen, dieses Erlebnis, diese Erfahrung in den Namen des Brunnens zu festzuhalten? Aber Hagar, und jetzt kommt in Hagar die Theologin zum Vorschein. Hagar, sie kommt zu dem Ergebnis, sie sagt, es gibt etwas, was noch viel, viel wichtiger ist, als dass ich Gott sehen konnte. Und das ist, dass Gott mich sieht. Es ist wichtiger, dass Gott mich sieht, als dass ich die Möglichkeit habe, Gott zu sehen. Ich freue mich auf die Wiederkunft. Und ich freue mich auf den Moment, wenn wir Gott mit eigenen Augen sehen können. Keine Ahnung, wie Gott aussehen wird. Aber ich glaube, diese Gemeinschaft mit Gott wird ein ganz, ganz besonderer Moment sein. Es gibt so Menschen, mit denen verbringt man gerne Zeit. Das sind Menschen, die sich nach einem erkundigen, die fragen, wie es dir geht. Die wirklich Interesse daran haben, herauszubekommen, was dich beschäftigt. Worüber du dich freust, aber auch was dich traurig macht. Ich glaube, wenn wir mal mit Jesus zusammen im Himmel sein werden, da werden nicht nur wir Fragen an Jesus stellen. Ich glaube, Jesus wird viele, viele Fragen mit echtem Interesse an uns richten. Ich glaube, er wird mich fragen an vielen verschiedenen Stellen, Jascha, wie ist es dir ergangen, als dieses oder jenes passiert ist? Natürlich weiß er es. Natürlich weiß er alles. Aber ich bin davon überzeugt, dass es ihn interessiert, von mir zu hören, wie es mir gegangen ist. Weil er Interesse an mir hat. Und diese Zeit mit Jesus, die wird eine unvergleichliche Zeit sein. Es werden Momente sein, die wir wahrscheinlich mit nichts vergleichen können, was wir hier erleben können. Jesus mit eigenen Augen sehen zu können. Wow. Aber Hagar sagt, es gibt noch etwas Wichtigeres. Etwas Wichtigeres, als dass ich Gott sehen kann. Und das ist, dass dort ein Gott ist, der mich sieht. Dass dort ein Gott ist, der meine Situation kennt. Dass dort ein Gott ist, der dann Verantwortung übernimmt, wenn andere Menschen versagt haben. Der dann Verantwortung übernimmt, wenn andere Menschen mich verlassen haben. Da ist ein Gott, der einspringt. Da ist ein Gott, der Verantwortung übernimmt. Da ist ein Gott, der echtes Interesse an dir und an mir hat. Die Geschichte von Hagar ist an dieser Stelle noch nicht abgeschlossen. In den nächsten Versen lesen wir, dass Hagar einen Sohn zur Welt bringt und Abraham diesem Sohn den Namen Ismael gibt. Scheinbar ist Hagar wieder zurückgekehrt. Abraham hat diesen Sohn angenommen, hält sich aber daran, dass Gott dem Sohn bereits den Namen gegeben hat. In den nächsten Versen, in dem der Abschnitt von Hagar in diesem 16. Kapitel abgeschlossen wird, erwähnt Abraham viermal. Dreimal wird Hagar erwähnt, kein einziges Mal mehr mit dem Zusatz die Ägypterin oder die ägyptische Magd. Es ist einfach Hagar. Und Sarai wird mit keinem Wort mehr erwähnt. Die Hoffnung von Sarai hat sich nicht erfüllt. Der Nachkomme von Hagar wird bis heute nicht als Sohn von Sarai bezeichnet. Es ist Hagars Sohn. Aber wir lesen hier von einem Gott, der Dinge in Ordnung bringen kann, die durch die Vorgeschichte so dermaßen kaputt gegangen ist. Da ist ein Gott, der dazu beiträgt, dass Hagar dem Abraham auf Augenhöhe begegnen kann. Da ist ein Gott, der es ermöglicht, dass Hagar wieder in diesem Haushalt leben kann, indem sie so viel Leid und Elend erlebt hat. Ja, es ist nicht die letzte Geschichte von Hagar. Die Geschichte wird sich später noch einmal in einer sehr ähnlichen Art und Weise wiederholen. Und dieses Mal gibt Gott der Hagar das Versprechen, sie auf ihrem Weg weg von Abraham und Sarai zu begleiten. Aber diesen Abschnitt, den wir uns heute angeschaut haben, das ist ein Abschnitt, der uns sehr, sehr viel Mut zusprechen kann. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du gerade steckst, was dich gerade beschäftigt und worum sich deine Gedanken drehen. Vielleicht hast auch du Leid und Elend erfahren. Vielleicht kannst du dich mit dieser Hagar identifizieren, auf ähnliche oder vielleicht auch auf ganz andere Art und Weise. Vielleicht hast auch du erlebt, wie Menschen Verantwortung vernachlässigt haben für dich. Dann möchte ich dich mit dieser Geschichte ermutigen. Da ist ein Gott, der dich sieht. Da ist ein Gott, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Da ist ein Gott, der in die Bresche springt, wo Menschen versagen. Da ist ein Gott, der sich nicht so gut ist, die Rolle eines Menschen einzunehmen. Vielleicht geht es dir auch ganz gut. Vielleicht bist du glücklich und zufrieden. Vielleicht läuft im Moment in deinem Leben gerade sehr, sehr viel rund und du bist dankbar für das, wie es dir geht, für das, ja, was du empfindest. Du hast eine große Dankbarkeit für all die Gaben und Segnungen, die du Tag für Tag empfängst. Die Bibel ist nicht nur ein Buch für Menschen, die traurig sind, die verletzt sind. Die Bibel ist ein Buch auch für viele, viele Menschen, die Freude erleben. Es ist Gnade, dass wir in einer Welt, die tausende Jahre unter der Sünde am Leiden ist, dass wir doch noch Freude erleben können. Es ist ein Geschenk von Gott, dass wir trotz all dieser Umstände Momente haben, in denen wir dankbar sein können. Momente, in denen fast die Sünde ausgeblendet werden kann, weil es uns so gut geht. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk von Gott. Die Geschichte von Hagar, die Geschichte von Abraham und Sarai zeigt mir, dass hinter all dem Guten, was wir haben, ein Gott steckt, der alles in seiner Hand hält. Ein Gott ist, der für uns sorgt. Ein Gott ist, der echtes Interesse an uns hat. Ein Gott ist, der schiefe Bahnen auch wieder irgendwo gerade biegen kann, auf seine Art und Weise. Ein Gott, der Gutes tun kann. Amen.